Hallo und herzlich willkommen zur Innsbrucker Gender Lecture. Die Innsbrucker Gender Lectures sind eine Veranstaltungsreihe des CGI, Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung an der Universität Innsbruck. Die Lectures ermöglichen es, sich über theoretische Grundlagen der Geschlechterforschung auszutauschen, sowie brisante Themen in den Blick zu nehmen und diese unter geschlechterkritischer Perspektive zu diskutieren. Die ausgestrahlten Vorträge können in der Radiothek der Freien Radios Österreich nachgehört werden, unter freie-radios.online. Wir wünschen viel Vergnügen beim folgenden Vortrag.
Ja, hallo. Herzlich willkommen zu der letzten Gender Lecture in diesem Semester. Mein Name ist Muriel González Atenas. Ich führe Sie euch ein bisschen durch den Abend. Es handelt sich dabei um die letzte Gender Lectures in der Reihe War's das schon? Praktiken, Solidaritäten und Welten feministisch utopisch gedacht. Das Center for Interdisziplinäre Geschlechterforschung in Innsbruck. Und wir haben heute hier Maria do Mar Castro Varela, die uns heute etwas zu planetarischen Utopien erzählen wird, feministisch-postkoloniale Überlegungen und dann von Maria Heidegger ein Kommentar. Ich freue mich heute ganz besonders, Maria do Mar Castro Varela begrüßen zu können. Maria ist Diplompsychologin, Diplompädagogin und promovierte Politikwissenschaftlerin, ist Professorin für allgemeine Pädagogik und soziale Arbeit an der Alice Salomon Hochschule in Berlin. Unter anderem war sie Sir Peter Ustinov Gastprofessorin am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien, Senior Fellow am Institut für die Wissenschaften des Menschen, ebenfalls Wien und Research Fellow am Institut for Humanities and International Law in Melbourne, Australien. Auch der Universität Busan, Südkorea und am Research Center for Women's Studies der University Mumbai. 2023 war sie Senior Fellow des Thomas Mann Hauses in Los Angeles. Sie ist Mitglied der Forschungsgruppe Radiating Globality unter Leitung von Gayatri Spivak, Gründerin und Mitglied des Bildungslab und Vorsitzende des Berliner Instituts für kontrapunktische Gesellschaftsanalyse. Ihre aktuellen Forschungsschwerpunkte umfassen Fragen der Ethik, des Protestes, der Emanzipation und Wissensproduktion. Heute wird sie uns was zu planetarischen Utopien erzählen. Und Maria Heidegger macht einen wunderbaren Kommentar. Maria Heidegger ist Senior Scientist im Arbeitsbereich Wirtschaft, Sozial- und Umweltgeschichte mit unter anderem den Forschungsschwerpunkten in der Körpergeschichte, Schmerzgeschichte, Sinnesgeschichte und Sozialgeschichte der Geschlechterbeziehungen. Dann würde ich die Bühne Maria übergeben.
So, das funktioniert. Super. Ja, dann ganz herzlichen Dank erstmal für die freundliche Einladung zu dieser Vorlesungsreihe. Ich bin immer wieder gern in Innsbruck. Ist jetzt schon wieder eine Weile her, dass ich nicht mehr hier war, aber es fühlt sich immer an, wie auch ein wenig nach Hause kommen. Und auch danke für diese sehr freundliche auch Einleitung in meinen Vortrag zu planetarischen Utopien. Ich war sehr angetan davon, dass die diesjährige Vorlesungsreihe tatsächlich auch sich den Utopien widmet, weil die Utopien, das ist so ein Ding, das ist aus der Mode gekommen. Also Ernst Bloch, der sehr viel zu Utopien geschrieben hat, ein deutscher Philosoph, hat zwar mal gesagt, die Utopien hatte immer eine schlechte Presse. Also die hatten eigentlich nie eine gute Presse, aber mit Beginn der 90er Jahre ist es eigentlich so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil der Grund, einer der Gründe war, okay, also es hat sich erwiesen, dass der Sozialismus doch nichts taugt. Die Berliner Mauer ist gefallen und auch die anderen sozialistischen Regimes sind an ihre Grenzen gekommen, sind zerfallen und auch die Gewalt, die auch in ihnen innewohnte, ist auch aufgedeckt worden. Und das war doch die große Utopie, war das nicht die wirklich große Utopie? Und die hat dann irgendwie nicht funktioniert. Vielleicht ist auch ein Problem, ist es ein Problem, überhaupt über Utopien zu sprechen. Nun sprechen wir aber heute über planetarische Utopien. Der Begriff des Planetarischen und der planetarischen Zukünfte, das ist ein Konzept, das originär von Gayatri Spivak stammt. Gayatri Spivak, die übrigens diese Woche den Holberg-Preis bekommt, der gilt als der Nobelpreis der Geisteswissenschaften in Bergen, Norwegen, und die auch schon 82 ist, hat diesen Begriff, dieses Konzept entwickelt in den 90er Jahren, oh nee, 2000 eigentlich, Anfang der 2000er, und zwar in einem kleinen Buch, was ihr ein Vortrag war, den sie dann das Buch publiziert hat, Death of the Discipline. Und warum sage ich das? Death of the Discipline, da geht es darum, dass Spivak sich besorgt zeigt, dass immer mehr Menschen glauben, die Geisteswissenschaften brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen Ingenieurswissenschaften, wir brauchen Naturwissenschaften, wir brauchen vielleicht noch die Psychologie und die Neurophysiologie, aber die Geisteswissenschaft, Literatur, Sprachen, Philologie, Geschichte, unwichtig, können wir sozusagen beiseite räumen. Das ist schon Anfang der 2000er. Wir sehen jetzt, und sie ist ja an der Columbia University nach wie vor, wir sehen jetzt in den ersten Tagen, die Trump an der Macht ist, dass genau das passiert. Sie werden sozusagen wirklich auch abgeschafft. Und für Spivak ist das etwas, was, wie gesagt, sehr besorgniserregend ist, was sie sehr empört. Nicht nur, weil sie selber natürlich Literaturwissenschaftlerin ist, sondern weil sie glaubt, es ist wichtig, wenn wir diese Welt retten wollen, wenn wir tatsächlich einstehen wollen für eine soziale Gerechtigkeit, die mehr ist als die partikulare Gerechtigkeit, die mich und nur mich betrifft, sondern eben auch die anderen. Und zwar die anderen auch in der absoluten Alterität, also der ganz anderen, dann brauchen wir die Geisteswissenschaften, weil, wie sie sagt, nur durch die Geisteswissenschaften lernen wir tatsächlich zu lesen. Und wie ihr wisst, ist sie ja Poststrukturalistin nach wie vor, und für sie ist Text nicht nur das geschriebene Wort, sondern eben auch zum Beispiel das Soziale. Also alles ist Text, und wir müssen lernen, diese Texte zu lesen, zu verstehen, um in ihnen intervenieren zu können. Das ist ihr Anspruch, weswegen sie in Death of the Discipline ein Plädoyer hält für den Schutz und die Rettung der Geisteswissenschaften. Und in diesem Zusammenhang spricht sie von planetarischen Zukünften. Warum planetarische Zukünfte? Später werde ich noch ein bisschen genauer darauf eingehen, aber vielleicht schon mal so vorab. Planetarisch, weil sie den Planeten im Gegensatz zu dem Globus setzen, ne? Global, von Globalisierung und so weiter, was wir immer auch in assoziieren mit Extraktivismus, mit einer technischen Beziehung zu und auch einer Beziehung der Ausbeutung zu der Erde, während der Planet auch etwas ist, was eher ungreifbar ist und was auch, was eben auch sehr wichtig ist, als Planet auch eher klein, wenn man sich ihn anschaut in dem Universum. Ja, also wir sind nur ein kleiner Teil in diesem Universum, und worum es geht, ist, diesen Planeten auch zu erhalten, zu versuchen, um diese planetarische Zukunft zu erreichen, diesen Planeten zu lieben, mit allem, was dieser Planeten auch in sich hält. Das ist Teil dessen, was Programm ist für eine, also das eine These der feministisch-postkolonialen Überlegungen. Wie ihr wisst, war das mit der postkolonialen Theorie immer ein etwas schwieriges Unterfangen, vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum. Erstens hat es 20 Jahre gebraucht, bis sie hier gelandet ist. Ich habe immer das Gefühl, die schwimmen durch den Ärmelkanal dann, diese kritischen Theorien, die brauchen immer 20 Jahre. Also sie sind dann, also wenn man sagen würde, so in den 70er Jahren beginnen sich Menschen, die in ehemals kolonialisierten Ländern gelebt haben, darüber nachzudenken, was es für sie eigentlich bedeutet, jetzt im globalen Norden eigentlich Intellektuelle zu sein. Müssen sie sich mit dem auseinandersetzen, was sie hinter sich gelassen haben? Ist es richtig, dass sie dann eben Theorien sozusagen zum Einsatz bringen, um Kritik zu üben an dem, was in der Welt so vor sich geht, und dabei nur europäische Theorien zum Beispiel zu benutzen? Das sind so die Überlegungen, die Sie auch leiten, aber natürlich auch die Art und Weise, wie der sogenannte globale Süden, die ehemalig kolonialisierten Länder, Territorien im Westen repräsentiert werden. Das sind die bekannten Namen, die ihr alle auch kennt. Das ist natürlich Humi Baba, das ist Edward Said, das ist eben auch Spivak, aber so viele andere, die alle entweder in den USA sind oder in Australien oder auch in UK, und die beginnen sich darüber Gedanken zu machen. Die streiten sich bis heute immer so, also alle, die noch am Leben sind, streiten sich auch weiterhin, und die Neuen, die dazu gekommen sind, sowieso. Und über die theoretische Herangehensweisen an all diese sehr wichtigen Fragen. Für Spivak ist es relativ klar, sie sieht sich und versteht sich auch bis heute als Marxistin. Sie versteht sich auch als Poststrukturalistin, aber sie versteht sich eben auch als Feministin und ist vielleicht eine der wichtigsten prominenten Stimmen gewesen, insbesondere in den 80er und 90er Jahren, die interveniert haben in die postkoloniale Theorie, um auch zu zeigen, dass wir keine kritische Theorie des Kolonialismus und Postkolonialismus entfalten können, wenn Gender außer Acht gelassen wird. Also nicht als Add-on, ach, wir müssen auch noch Gender betrachten, sondern die ganze Theorie wird sozusagen falsch, schwierig, problematisch, wenn Gender außer Acht gelassen wird. Und da hat sie eben unendlich viel zu geschrieben und gesprochen, um das eben auch zu zeigen. Im deutschsprachigen Raum kommt es dann eben, wie gesagt, Mitte der 90er Jahre sehr zachte an. Bis zu den 2000 dauert es, bis es überhaupt ein bisschen zur Kenntnis genommen wird, auch im wissenschaftlichen Raum und nicht nur im Aktivismus oder so ein paar schräge Studis, die das mal gehört hatten. Es gibt eine starke Abwehr. Die starke Abwehr kennt ihr. Vor allen Dingen wird gesagt, was hat Deutschland, Österreich, Schweiz? Wir hatten entweder gar keine Kolonien oder die Kolonien waren nicht beachtenswert, nicht bemerkenswert, im Gegensatz zu den großen Empires von Frankreich und England. Natürlich stimmt das nicht. Deutschland war lange Zeit die drittgrößte Kolonialmacht der Welt. Aber was viel wichtiger ist, ist es auch irrelevant, weil eine der zentralen Aussagen der postkolonialen Theorie bei allem Streit hin und her ist die These, dass die koloniale Machtentfaltung so massiv war, dass sie wirkmächtig ist bis in die heutigen Tag. Und Edward Said hat ja dieses schöne oder nicht so schöne, aber spannende Zahl. Mitte des 19. Jahrhunderts sind 85% des Weltterritoriums von Europa, also unter der Herrschaft von Europa, 85%, also das heißt fast die ganze Welt. Das musste Konsequenzen mit sich tragen. Und was Spivak insbesondere interessiert, ist, was das gemacht hat mit unseren Perspektiven, wie wir auf die Welt schauen, wie wir Beziehungen zueinander aufnehmen, wie wir das beschreiben, das, wie wir leben und was wir leben, aber auch, welche Möglichkeiten uns dadurch auch genommen worden sind, eine Zukunft zu denken, eine Zukunft, die eben für alle Zukunft auch ist. Das heißt, für Spivak ist, wie auch Marin das sagt, die Utopie, also Utopia, nicht nur eine Repräsentation der Zukunft, also dass ich dann sage, wie diese Zukunft dann aussehen könnte, sondern es ist eben die Kritik der Gegenwart. Ja, das ist auch etwas, was Ernst Bloch in seinem großen Werk. Es sind drei Bände, Prinzip Hoffnung, wo er sich wirklich das alles entfaltet und wo er sagt, im Grunde genommen geht es gar nicht darum, diesen anderen Ort zu erdenken, sondern geht es darum, dieses Erdenken zu nutzen, um eine kritische Gesellschaftsanalyse hinzubekommen. Louis Marin ist ein Semiotiker, ein französischer Semiotiker, der sich auch sehr viel mit Utopie auseinandergesetzt hat. Auf den komme ich gleich nochmal zurück und der dem eben auch zustimmt. Für Spivak ist es so, dass Ethik eben beginnt, wenn man sich darauf vorbereitet, vom anderen überrascht zu werden. Ja, da kann man schon auch dann sehen, wie diese Idee der Imagination, ja, also die Bilder, die wir erschaffen können über das, wie wir leben oder wie wir leben wollen, für sie ganz wichtig ist und direkt verknüpft. Das ist die grundlegende These meines Vortrags heute. Utopien sind direkt verknüpft mit Kritik und Ethik. Ja, als Ethik, als eben eine sehr besondere Art und Weise auf die Welt zu schauen, aber auch in ihr zu handeln und zu leben. Ja. Und hier eben diesen auch sehr überraschenden Definition oder Darlegung von Ethik, also wenn man darauf vorbereitet ist, von dem anderen überrascht zu werden. Das ist natürlich auch gleich eine Kritik an den klassischen Repräsentationen, wo wir immer wissen, wie die anderen sind. Ja? Wir wissen immer, wie die anderen sind. Ja? Ob das jetzt die Japanerin ist oder die Chinesen, wir wissen, wie sie sind. Und sie sagt, das ist eben eigentlich unethisch. Das Ethische ist, wenn ich darauf vorbereitet bin, mich auch überraschen zu lassen und das eben nicht dazu führt, dass meine Beziehung endet. Dazu gibt es ein ganz schönes Zitat von Adania Shibli, eine palästinensische Schriftstellerin, eine von den vielen, die in Deutschland gecancelt worden sind, der man einen Preis gegeben hat und dann durfte sie den nicht mehr in Empfang nehmen, weil das Buch, für das sie den Preis bekommen sollte, darüber spricht, über die Gewalt von 1948, eine Vergewaltigung an einem jungen Mädchen von israelischen Soldaten und dann eben auch in den späteren Jahren eine ähnliche Geschichte, sehr, sehr, sehr klar, sehr, also nicht dokumentarisch, ist ja Literatur, ne, als Literatur erzählt. Und Adania Shibli sagt in einem Interview, was ich sehr spannend fand, dass Literatur für sie seit ihrer Kindheit ein ethischer Boden ist. Und das ist wirklich fast eins zu eins Spivak. Ja? Genau das, Literatur als ethischer Boden. Und weist darauf hin, dass im Arabischen das Wort für Literatur und Ethik dasselbe ist, Adab. Ja, also so, dass selbst in dem Wort, in dem arabischen Wort Literatur, die Ethik sozusagen mit eingefangen ist. Bei meinem weiteren Nachschauen, weil ich das so interessant fand und ich leider kein Arabisch spreche und lese, habe ich ein wenig recherchiert und dann bin ich darauf gestoßen, dass eine weitere Bedeutung von demselben Wort Adab eben auch Hoffnung ist. Und das heißt, dass im Grunde genommen in diesem Hinweis von Adania Shibli mein Vortrag in nutshell sozusagen vorhanden ist. Ich versuche nämlich genau das zu tun und zu zeigen, wie Ethik und eben der Text, das Literarische und die Hoffnung miteinander verknüpft sind und warum das auch wichtig ist für ein feministisches Denken der Zukunft. Aber gehen wir erstmal ein wenig zurück und denken nochmal drüber nach, was ist eigentlich die Utopie und warum ist sie auch problematisch als Konzept. Wenn wir darüber nachdenken, dann landen wir sofort natürlich bei Thomas Morus, der nämlich den Begriff der Utopie begründet hat. Er geht auf Thomas Morus zurück, schon 1516, und er beschreibt eine Insel, die tatsächlich, also man könnte wirklich sagen, das ist wie so eine Kolonie. Er beschreibt das wie so eine Insel, in der alles möglich ist und in denen es wirklich, wie Marx sagen würde, das Reich der Freiheit tatsächlich existent ist. Jetzt weist aber Louis Marin, den ich eben schon eingeführt habe, darauf hin, dass bei dem Begriff der Utopie es um ein ganz schönes Wortspiel geht, weil, wenn wir das zurückführen auf das griechische Utopos, dann sehen wir, dass es das Utopos, da fehlt noch ein O, und das Utopos nicht geht, O bedeutet im Griechischen nicht, Eo bedeutet gut. Wenn man das jetzt, also die ersten Buchstaben sozusagen weglässt und dann nur noch Utopia sagt, dann könnte das heißen, entweder der Nichtort oder eben der gute Ort. Und worauf Marin hinweist, ist eben, dass wir es in der Utopie, in dieser Vorstellung von diesen anderen Ländern, von diesen Sehnsuchtswelten, es mit einer Spannung zu tun haben zwischen der Sehnsucht nach dem ganz anderen, nach einer anderen Welt. Und ich glaube, wir sind in den besten Zeiten, um uns auch hier wegzuwünschen, bei den vielen Krisen und der auch den Problemen auch, die sich da alle auftun, sobald man das Radio anmacht, wird einem ja ganz schlecht, so dass viele sagen, das ist ganz interessant, vielleicht kennt ihr das auch, sehr viele, vor allen Dingen sehr viele meiner migrantischen Freunden sagen, ich bleibe nicht mehr in Deutschland, und meine Antwort ist immer, die Frage ist nur, wo möchtest du hin? Weil es gerade fallen mir nicht sehr viele Orte ein, wo man gerne leben würde. Das heißt, das Problem ist ein allgemeines Problem, ein universelles Problem sozusagen, dass wir es vielleicht als Spezies, vielleicht als Menschen nicht geschafft haben, einen Ort zu erschaffen, der lebenswert ist, ja, oder einen Ort zu erschaffen, in dem wir gerne zusammenleben wollen. Aber was bleibt, ist in diesem Begriff der Utopie, und das, wie gesagt, schon seit dem 16. Jahrhundert, diese Sehnsucht nach diesem ganz anderen und gleichzeitig das Wissen darum, dass es nicht erreichbar ist. Ja? Also das heißt, ich sehne mich nach etwas, aber ich weiß gleichzeitig, es ist nicht erreichbar. Und das ist das, was Bloch mal gesagt hat, Utopien werden nicht enttäuscht. Sie müssen enttäuscht werden, weil werden sie nicht enttäuscht, werden sie totalitär. Das heißt, würden wir diesen Ort tatsächlich dann erschaffen, erreichen, würde das immer wieder bedeuten, dass andere auch marginalisiert würden, dass es Diskriminierung gäbe, dass es Gewaltentfaltung geben würde. Und das ist eben so phänomenal an diesem Begriff der Utopie, weil es eigentlich bedeutet, dass wir in einer konstanten kritischen Bewegung bleiben müssen. Das, was Spivak nennt, the persistent critique, ja? Also die persistente Kritik. Das Einzige, was wir tun können, um dieser Sehnsucht sozusagen entgegenzugehen, ist, oder mit dieser Sehnsucht einen Umgang zu finden, ist immer wieder neu zu kritisieren. Und zwar eben auch da, wo wir glauben, es nichts zu kritisieren gibt, in unserer eigenen Bubble, wo wir uns wohlfühlen. Gerade diese Komfortzonen, gerade diese Wohlfühlregion sozusagen, müssen freigemacht werden für die Kritik, damit sie nicht totalitär werden. Und das können wir vielleicht in der Diskussion gleich uns gemeinsam auch damit auch auseinandersetzen, wie schwierig das ist, dass, wenn wir einen Ort gegründet haben, ist es egal, ob das Community ist oder ob das eine politische Gruppierung ist, in der ich mich wohl, in der ich mich sicher fühle, da eben auch nicht unkritisch zu werden. Und das ist eigentlich das, was Utopia meint im politischen Sinne. Politische Utopien sind sozusagen das Werkzeug der persistenten Kritik, die notwendig ist, damit wir nicht wieder in totalitäre Verhältnisse fallen. Die Spannung, die sich natürlich hier ergibt, ist zweierlei. Auf der einen Seite eben dieses, ich will das erreichen, ich weiß, aber ich kann es nicht erreichen. Und auf der anderen Seite natürlich diese Idee, dass das Konzept an und für sich der Utopie direkt verknüpft ist mit kolonialen Gedanken, mit der Idee des Kolonialen an und für sich. Und muss man sehen, ob wir da irgendwie auch einen Umgang dann damit finden. Die Utopie, schreibt Michel Foucault, der sich auch vor allen Dingen in seinem Aufsatz Heterotopien damit auseinandergesetzt hat. Er glaubte, dass es gibt Utopien, die sind irgendwo in unserer Sehnsucht, aber es gibt auch Heterotopien und die sind hier und jetzt, die gibt es, sie sind real. Deswegen hat er sie als reale Utopien bezeichnet. Und die Utopie beschreibt er als ein Ort ohne Ort, also dieses Utopias wieder. Sie entwirft die Gesellschaft vollkommen, aber tatsächlich gibt es diesen Ort nicht. Also wieder eine Zustimmung auch zu dieser Idee. Und um damit einen Umgang zu finden, entwickelt er eben das Konzept der Heterotopie, die eben im Realen ist. Und viele fanden das sehr bemerkenswert und haben viel dazu auch gearbeitet, ob zum Beispiel feministische Orte auch Heterotopien sind, wo, und Heterotopien könnte man definieren als die Orte, wo Dinge, Menschen zusammenkommen, die sonst nicht zusammenkommen würden. Ja, also wirklich so Momente, und ihr kennt das vielleicht, man hat das immer wieder, dass man einen Ort betritt und denkt, da sind irgendwie auch Leute zusammen, die gehören nicht zusammen. Ja? Also wo die Ordnung, die wir haben, sozusagen auch hinterfragt wird und auch sozusagen auch in Frage gestellt wird. Eine andere Person, eine Wissenschaftlerin, die sich lange auch damit auseinandergesetzt hat, als Marxistin, als feministische Marxistin, ist Silvia Federici, die ja 30 Jahre an dem Werk geschrieben hat, sozusagen Caliban und die Hexe, und die versucht, und das ist ja vielleicht dann ganz ein guter Anschluss an den Kommentar, den ich ja noch nicht kenne, zu den Bauernkriegen, weil für Federici ist es ganz wichtig, auch zu zeigen, dass das, was wir als das dunkle Mittelalter bezeichnen, als eigentlich gar nicht ein so schlechtes Zeitalter war, weil es dort auch eben noch Möglichkeiten gibt, zusammenzuleben, sich aufeinander zu beziehen, die es danach nicht mehr gegeben hat. Und dass die ursprüngliche Akkumulation, also das heißt sozusagen der Staat, Humus für den Kapitalismus, unter anderem aus der Enteignung der bäuerlichen Gemeinschaften kam und der Hexenverbrennung, das heißt der Enteignung der Frauen von dem Wissen über Reproduktion und dem Kolonialismus. Also sie bringt das so zusammen, es ist auch alles in demselben sozusagen Zeitspanne, dass wir beginnen im 16. Jahrhundert ja auch mit der modernen Kolonialisierung der Welt. Gleichzeitig beginnt aber auch die Enteignung der Bauernschaft und natürlich die Inquisition. Die Inquisition ist direkt verkoppelt, also und die Inquisition ist mehr als Hexenverbrennung, aber eben auch in unserer Assoziation vor allen Dingen Hexenverbrennung, ist direkt verkoppelt mit dem Beginn der Kolonialisierung. Ja? Und Silvia Federici schreibt in einer ihrer Schriften: Colonialism was not only a system of exploitation, but also a laboratory for modern social utopias. Hiermit deutet sie direkt darauf hin, auf diese Problematik, dass es eben nicht nur darum ging, um Ausbeutung, sondern dass eben das auch Laboratorien waren, weswegen viele auch den Begriff des Laboratorium nicht mehr so schätzen, weil er, ich glaube, das fängt der Sturm an, sondern eben auch, weil Laboratorien eben sehr stark in Zusammenhang gebracht werden mit Kolonialisierung und das allem, was da stattgefunden hat. Also wie sozusagen auch ausgetestet worden ist, was alles möglich ist und dass moderne soziale Utopien sozusagen in den Kolonien erprobt worden sind. Und zwar mit aller Gewalttätigkeit, weil man sozusagen dann einen Raum hatte, der für die Kolonisierenden absolut gestaltbar war. Ja, also so, dass sie gesagt haben, das ist eigentlich ein leerer Raum. Da hat vorher nichts stattgefunden. Wir können darin intervenieren und ihn so gestalten. Deswegen sagt Federici, es geht nicht nur um Ausbeutung, es geht eben auch darum, dass diese Vorstellungen von diesen sozialen Utopien eben da auch stattgefunden haben. Im Guten wie im Schlechten. Das sind immer ambivalente Begrifflichkeiten. Also hier auch diese starke Widersprüchlichkeit und Ambivalenz von Utopien. Achel Membe, der eben auch sich sehr viel damit auseinandergesetzt hat, mit diesen Ideen der Immigration, auch der Kolonien und der Wirkmächtigkeit von rassistischen Vorstellungen, die aus diesen Zeiten auch kommen, hat das auch bestätigt in einem viel späteren Werk und schreibt, the colony was the laboratory of modern political technologies, even utopias were tested there first. Ja, also das sind schon mal so als so zu zeigen, ich könnte jetzt noch etliche weitere Zitate aufbringen, also dass alle, die sich mit Kolonialismus auch auseinandergesetzt haben und mit der Entstehung auch von den sehr spezifischen kapitalistischen und imperialistischen Gesellschaftsformationen immer auch über Utopien nachgedacht haben. Und damit müssen wir einen Umgang finden, dass eben Utopien nicht nur was Positives sind, also feministische Utopien als etwas, ja, wir brauchen eine feministische Zukunft oder so, nieder mit dem Patriarchat, aber dass Utopien immer auch etwas anhaftet, was gebunden ist an Herrschaft, an Imperialismus, an Extraktivismus und so weiter. Also das werdet ihr dann überall wiederfinden. Doch, wie Bloch so schön sagt, Hoffnung ist nicht Optimismus, sondern ein konkretes Tun im Horizont des Möglichen. Von Bloch stammt eben auch dieses sehr, sehr schöne Zitat, dass er sagt, dass das noch nicht, ja, das noch nicht, das das hat eben die in sich, birgt in sich die Möglichkeit, auch was anderes zu entfalten. Und für ihn ist die Hoffnung, ja, also dieses Hoffen, dass da noch was anderes ist, ja, da findet man dieses noch nicht, an dem man eben auch weiterarbeiten kann. Ich habe, wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt, das auch ein bisschen bebildert, die PowerPoint mit sehr vielen feministischen Künstlerinnen. Und ihr seht, dass die Auseinandersetzung in der feministischen Kunst immer auch rund um Gewalt sich drehte, aber immer auch gekoppelt war an etwas, was eben Hoffnung, vielleicht Hoffnung in dem Sinne auch von Bloch war. Es gibt eine sehr interessante Auseinandersetzung auch von einem anderen Poststrukturalistin, der Baudrillard, der gesagt hat, vielleicht können wir davon sprechen, dass es eine minimale Utopie gibt und eine maximale Utopie gibt. Und dann wäre die minimale Utopie das Überleben. Und die maximale Utopie, das wäre wirklich die Revolutionierung des Hier und Jetzt. Und damit habe ich mich mal beschäftigt und ich dachte, das ist interessant, dass er sagt, die minimale Utopie, also das, was wirklich so eine ganz kleine Utopie ist, ist das Überleben. Aber was ist mit denen, für die das Überleben das Wichtigste ist, was sie in dem Moment erreichen können? Vielleicht ist es für diejenigen, die dauernd marginalisiert werden oder die subalternisiert werden, ist es nicht für diese genau die maximale Utopie? Deswegen würde ich das umdrehen und sagen, Überleben können wir auch denken als die maximale Utopie. Nämlich dann, wenn wir die Perspektive drehen und nicht vom globalen Norden auf den globalen Süden gucken, sondern von den globalen Süden auf den globalen Norden. Dann können wir nämlich sehen, wie viel Hoffnung in dem Sinne von auch Imaginationsmöglichkeiten und Imaginationshorizonten wir genau dort finden, wo es scheinbar nur Überleben gibt. Das ist etwas, was, glaube ich, sehr wichtig ist für einen Blick, der sich verändert und der eben nicht mehr nur ein imperialer Blick ist, der in eine Richtung läuft. Derrida hat mal gesagt, die Zukunft kann nur in Form einer absoluten Gefahr vorweggenommen werden. Und damit spricht er etwas an, wo dem Foucault mal gesagt hat, wenn wir tatsächlich eine andere Welt erreichen wollen, dann geht es nur, wenn wir in der Lage sind, Risiken einzugehen. Ja? Und jede soziale Bewegung, die wir bisher auch erlebt haben, spricht auch davon, von diesem Moment, in dem wir unser eigenes Leben, so wie es ist, riskieren müssen. Er spricht in diesem Zusammenhang von dem griechischen, benutzt das den griechischen Konzept der Parasiastes, ja, die Parasiastes, die nicht nur riskieren, die Wahrheit zu sagen, also wenn sie die Wahrheit sagen, riskieren sie nicht nur verlacht zu werden, sondern vielleicht auch ihr Leben dann zu lassen. Also das heißt, in Anbetracht der Macht die Wahrheit sagen, weil mir nichts anderes bleibt, als die Wahrheit zu sagen, ist sozusagen der parisiastische Akt. Für Derrida ist das, wenn ich sozusagen in der Lage bin, diese Kritik zu äußern, die wichtig ist, um diese Hoffnung aufrecht zu erhalten, damit wir näher an diese Sehnsucht der sozialen Gerechtigkeit kommen, immer verbunden mit dem Risiko, mit der Gefahr. Und das ist etwas, was ich mir in den letzten Jahren, habe ich das schon viel darüber nachgedacht, ob wir in den letzten Jahren in den feministischen Bewegungen genau das versucht haben zu umgehen. Also zu versuchen, sozusagen Sehnsucht zu leben, Hoffnung zu leben, eine utopische oder Zukunft, planetarische Zukunft zu denken, aber möglichst ohne Risiko. Und ob das etwas ist, was tatsächlich auch daneben laufen muss, weil es vielleicht zu etwas führt, was Bülent Ceken mal bezeichnet hat als Kitsch. Weil Kitsch ist die Kunst, ohne Zweifel zu leben. Ja? Und wer keine Zweifel hat, der wird auch nicht oder sie wird auch nicht die Möglichkeit haben, wirklich etwas zu riskieren. Diese Zweifelsfreiheit, das ist etwas, was die Utopie eine auch wirklich nimmt. Ja, also die Utopie kann nicht zweifelsfrei sein. Da ist immer der Zweifel dran. Wird das genommen? Wird das sozusagen aus der Utopie rausgenommen? Wir sagen dann ganz zweifelsfrei, hier müssen wir lang, alle bitte in diese Richtung. In dem Moment ist es Kitsch. Und Kitsch ist nicht nur Kitsch in dem Sinne, dass wir das belächeln und erbärmlich finden, sondern Kitsch ist auch Kitsch, weil es gefährlich ist. Ja? Kitsch glättet sozusagen alles das, was problematisch ist, die Konflikte, die Schwierigkeiten, die Auseinandersetzungen, alles das, was Leben eigentlich ausmacht, ne? Was vital ist, was zu tun hat mit Beziehungen, wird sozusagen genommen. Und dann haben wir eine Welt ohne Zweifel. Für Bülent Ceken, der sich sehr viel mit Ambiguität auseinandergesetzt hat, ist das eben auch etwas, das auch eine Kunst ist. Man muss wirklich das so schon auch als Kunst bezeichnen. Dagegen ist Zweifel ein Motor der Veränderung. Ja, also auch hier wieder, also wenn ich weiß, dass die vollkommene Utopie nicht möglich ist, sondern nur ein Sehnsuchtsort, dann wird Zweifel eben als Motor zur Veränderung. Kritik zur Notwendigkeit und Zweifel als der Motor zur Veränderung. Und das ist ganz interessant, weil Spivak, wie ihr wisst, also wird ja auch in letzter Zeit sehr viel angegriffen und auch ausgeladen und so. Und einer der Gründe ist, dass man ihr vorwirft, sie sei anti-aufklärerisch. Das sagt man auch von der ganzen postkolonialen Theorie. Sie sei anti-aufklärerisch. Tatsächlich ist es aber so, dass die postkoloniale Theorie, insbesondere die vertreten wird durch Gayatri Spivak, eine ist, die aufklärungskritisch ist, was anderes ist wie anti-aufklärerisch. Ich erinnere mich an einen sehr schönen Vortrag von ihr an der Humboldt-Universität, und nach ihrem Vortrag stand eine Studentin auf und sagte, also ich fand den Vortrag super, ich habe nicht alles verstanden, aber war super, aber eins hat mich gestört, sie haben so oft Kant zitiert. Spivak sagte, that's right. Ja, aber man hatte den Eindruck, sie sind ein Fan von Kant, antwortet Spivak, that's right. Und dann sagte er, aber Kant war doch ein Rassist. Und darauf sagt Spivak, that's right. Und da war natürlich Verblüffung im Raum und sagte, aber nicht alle Rassisten sind so klug gewesen wie Kant. Und was sie damit anspielt, ist eigentlich, zeigt sie ihren Umgang mit den Schriften der Aufklärung. Ja? Und worauf sie immer wieder hinweist, ist, dass der zentrale Punkt der Aufklärung war Zweifel. Ja? Zweifel haben an. Nicht mehr glauben an die Dogmen der Kirche. Nicht mehr glauben an das, was die Herrschenden einen sagen, sondern hinterfragen, immer wieder hinterfragen. Und das ist eigentlich das utopische Moment auch innerhalb des Aufklärungsdenkens. Das kann man so oder so sehen, kann man auch gut darüber diskutieren und debattieren. Aber was wichtig ist, ist, dass ihr seht, dass diese Idee des Ethischen und der Utopie eben auch direkt gebunden ist an diese Zweifel, sodass man auch sehen kann, wie eng das verknüpft ist auch mit einem Denken der Aufklärung, das uns ja nicht nur eine Rechtfertigung für Rassismus gebracht hat, sondern auch, und damit müssen wir einen Umgang finden, die Menschenrechte, die Idee der Emanzipation, die Idee der Freiheit, ohne die ein feministisches Denken ja nicht auskommt. Wie kann ich ein feministisches Denken etablieren, was sich loslöst von einer Idee von universalen Rechten und was sich loslöst von einer Idee von Emanzipation. Wir können das gar nicht denken. Das heißt, der Versuch, jetzt mit dieser Ambivalenz umzugehen, das ist für mich eigentlich der Kernpunkt auch der postkolonialen Idee. Deswegen sind planetarische Utopien keine Orte für Eskapismus, also wo man dann so hinläuft und sagt, na super, hier ist es schön, so wollen wir es haben und wir alle wollen es genau so haben, sondern Räume der Verantwortung. Und ich finde ja das deutsche Wort Verantwortung super, weil die Antwort da drin ist. Also Verantwortung gibt eine Antwort auf das, wie es jetzt hier und jetzt ist. Also wir müssten Antworten finden. Wir können nicht nur immer andere blamen, beschuldigen oder so, sondern gemeinsam sozusagen kollektiv dann wieder zusammenkommen und nach diesen Antworten suchen. Sie fordern uns heraus, anders zu denken, anders zu erinnern und anders zu leben. Also eine grundsätzliche Kritik. In diesem Zusammenhang ist eben auch interessant, die ganzen Debatten und Auseinandersetzungen um Ökologie und ihr wisst, dass seit dem auch Anfang der 2000er fängt man auch an, Ökologie noch mal ganz anders zu denken. Also auch nicht wieder diese instrumentelle Idee, dass die Natur da draußen ist und wir können so oder so damit umgehen oder wir können das Klima so oder so beeinflussen, sondern wir als Teil dessen auch, als Teil der Natur. Und ein sehr bemerkenswerter Ansatz ist die der Queer Ecologies, was auch geprägt worden ist durch Triona Mortimer Sandilands, die eigentlich den Begriff geprägt hat, das ist ein Sammelband, Sex, Nature, Politics and Desire. Und wo sie sagt, wir übernehmen Verantwortung für einen Ort, wenn wir sowohl rückwärts auf die Last seiner Geschichte als auch vorwärts auf unsere Verantwortung für jede Teile seiner Zukunft blicken, die unter menschlicher Kontrolle liegen. Und auch hier dann wieder genau das im Grunde genommen, was auch, und sie kommt nicht aus der postkolonialen Theorie, aber verfolgt sozusagen eine ähnliche Geste, eine ähnliche Bewegung darauf, dass man sagt, okay, wenn wir Verantwortung übernehmen, ne, als eine ethische Idee für diesen Planeten und für diese Zukunft, ja, für alles das, was, wo wir vielleicht auch Einfluss drauf haben, dann müssen wir eben auch in die Vergangenheit zurückgehen. Wir müssen uns sozusagen diesen Geistern stellen, die uns da verfolgen und die uns zu dem gemacht haben, die wir heute sind. Weil das ist ja das A und O, glaube ich, von Gender Studies, was auch, glaube ich, warum das auch so ein starker Angriff ist auf das hegemoniale Denken, diese Hinterfragung, dass das so, wie es ist, nicht so sein muss. Ja, also die Hinterfragung der normativen Gewalt, die da drin liegt. Und die normative Gewalt finden wir halt nicht nur in der Zurichtung auf Zweigeschlechtlichkeit zum Beispiel und auf Heterosexualität, also in dieser Heteronormativität, sondern auch in unserer Beziehung zu dem, was wir als Natur bezeichnen und aus denen wir uns sozusagen rauskatapultiert haben. Also das ist auch eine eine Form von Normativität, die wir hinterfragen müssen und schauen müssen, was ist das da eigentlich für eine Beziehung? Und in den letzten Jahren haben wir ja sehr, sehr viel auch lernen dürfen, aufgrund dessen, dass einiges, weniges übersetzt worden ist von indigenen Wissenschaftlerinnen, insbesondere aus Apiayala, also das, was wir aus Lateinamerika seit den Kolonialherrschaft erkennen, aber auch im asiatischen Philosophien und auch in vielen afrikanischen Philosophien und Denkweisen, wo wir gemerkt haben, es gibt doch auch andere Formen der Beziehungen zu Natur, die wir, ich weiß gar nicht, ob wir die verlernt haben oder ob wir die nie so betrachtet haben. Ne? Und ich glaube, Queer Ecologies bringt diese Antinormative, dieses Besprechen der normativen Gewalt in dem im Blickfeld des Nachdenken über, über das, was wir als Ökologie bezeichnen. Das ist nicht wirklich neu, weil wir haben das ja schon gehabt, auch beim Ökofeminismus und so, aber immerhin. Jetzt bei all diesen Problematiken wäre ja immer die Frage, wie gehen wir jetzt, also was wären denn für Techniken, um mit diesen Widersprüchen und Ambivalenzen umzugehen? Und da gibt es eine Technik, die ich eben sehr schätze bei Spivak und die sehr viel zitiert wird, häufig falsch, aber die heißt Affirmative Sabotage. Und Sabotage mag ich sowieso, mein Name ist Castro, ich stehe für Revolution, also Sabotage ist immer gut. Aber sie sagt hier affirmative Sabotage. Und für sie ist affirmative Sabotage, das ist ein Zitat, ist eben keine Zerstörung, sondern eine Unterbrechung mit Liebe. Das ist, sind ihre eigenen Worte. Und Sabotage kommt aus den Arbeiterkämpfen, den frühen Arbeiterinnenkämpfen, muss man sagen, aus den frühen Arbeiterinnenkämpfen in Frankreich, wo die Arbeiterinnen Sabots getragen haben, also Holzschuhe. Ja, und sie haben diese Sabots ausgezogen und in die Maschine geworfen. Ne, deswegen nannte man sie auch die Maschinenstürmerin. Das ist Sabotage. Ja? Also ein Sabot in die Maschine stoppt. Die Maschine stoppt, sie wird aber nicht komplett zerstört. Sie stoppt und dann passiert etwas, dann tritt eben sozusagen eine Pause ein, weil der Prozess, der Produktionsprozess sozusagen nicht weitergehen kann. Er muss sozusagen stoppen. Und in diesem Moment, wo er stoppt, ergibt sich diese Möglichkeit, eben zu verhandeln. Für die Arbeiterkämpfe, Arbeiterinnenkämpfe ist das sehr, sehr wichtig. Ich muss sozusagen diese Pause nutzen, um über bessere Möglichkeiten der Arbeit zu sprechen, über den Lohn zu sprechen, über die freien Tage zu sprechen, die mir zustehen. Ja? Und das muss sozusagen erkämpft werden, indem ich erstmal einen Stillstand reinbringe. Spivak nimmt sozusagen diese Idee als Metapher, die arbeitet ja immer viel mit Metaphern, und sagt, eine affirmative Sabotage der Aufklärung oder des europäischen Denkens wäre erstmal sich anzugucken, was das für eine Maschine ist, diese erstmal zu stoppen und dann sozusagen so zu verhandeln, wie gehen wir damit weiter um. Ja, und das ist etwas, was natürlich immer im Kollektiv passieren muss. Wir müssen dann schauen, wie können wir ein bestimmtes Denken sozusagen anhalten, innehalten und da drin intervenieren. Das ist ein utopisches Moment, die Sabotage als etwas, was affirmativ ist. Eine andere Technik dazu ist, ich sage euch so zwei, drei Techniken, die eben so Tools sozusagen, die versuchten, damit umzugehen, ist das kontrapunktische Denken, was ihr bei Edward Said findet als kontrapunktisches Denken, der das auf Bach zurückführt. Aber ihr findet es auch bei Fernando Ortiz. Und Fernando Ortiz war ein kubanischer Anthropologe, der in den 50er Jahren dann in die USA gekommen ist, auch an der Columbia war. Und der hat dieses kontrapunktische entworfen, also lange vor Edward Said. Und er beschreibt das so, dass Also er guckt sich Kuba an als Anthropologe, als ein Land, was aufgrund von dieser gewalttätigen Kolonialisierung eben bewohnt wird von sehr, sehr vielen unterschiedlichen Menschen, die über Migration oder auch über die Plantagenökonomie, Sklaverei eben auch auf diese Insel gekommen sind und wie diese unterschiedlichen Perspektiven zusammenkommen und dann eben eine Harmonie ergeben. Das heißt, wir haben sozusagen einen bestimmten Rhythmus und dann kommt eine andere Perspektive rein und der Rhythmus wird nicht gestört, sondern es entsteht ein neuer Rhythmus. Das ist das Kontrapunktische und für Ortiz eben auch und viele haben dann auch weiter daran gedacht, eben unter anderem Edward Said, ist es etwas, was wir uns vielleicht auch denken können, wie wir zusammen planetarische Zukünfte denken können, die eben nicht nur unsere partikularen Interessen dienen, sondern in denen wir sozusagen eine kontrapunktische Solidarität aufbauen können, weil wir in der Lage sind, kontrapunktisch zu denken und die anderen Perspektiven nicht als Störung wahrnehmen, sondern als etwas, was sozusagen einen neuen Rhythmus mit sich bringt. Das ist auch eine interessante Metapher, um das sich dann zu sehen. Der andere Punkt ist, dass wir auf jeden Fall Europa provinzialisieren müssen. Das ist, was Deepesh Chakrabarty mal so sehr kraftvoll genannt hat und der sich in den letzten Jahren sehr viel mit Klima auch auseinandergesetzt hat und unter anderem die These aufgestellt hat, dass diese Idee des Anthropozän vielleicht auch ein bisschen übertrieben ist und im Übrigen auch verhaftet bleibt an dieser Idee der Allmacht, dass wir eben diejenigen sind, die das sozusagen die Veränderung des Klimas einzig und allein lenken. Und das sieht er ein wenig skeptisch. Aber in Europa provinzialisieren, ein Buch, was er viel früher geschrieben hat, schreibt er über die Geschichte der Moderne und eben die repressiven Fundamente, die dazugehören, der Ausschließung, der Marginalisierung und warum ist das wichtig, ist, das auch mitzudenken. Auch Chakrabarty sagt, wir können gar nicht außerhalb der Ideen der Aufklärung denken. Wir müssen diese Ideen von Emanzipation und Menschenrechte aufrechterhalten, aber vielleicht müssen wir sie eben als Ideen sehen, die nicht so groß und einzigartig sind, wie sie dargestellt werden. Also Europa provinzialisieren ist ja so ein kleines Fleckchen auf dem Ganzen, wenn man sich den ganzen Planeten anguckt, dann also das ist ja wirklich minimal. Und dann zu sehen, was gibt es denn sonst noch alles, wie wir auch die Welt denken können und wie wir auch unser Zusammenleben denken können. Und dann kommen wir auf etwas, was ich immer in der letzten Zeit besonders für plädiere, nämlich die Ausbildung der ethischen Reflexe. Also Spivak sagt für mich, also wenn ich jetzt über Ethik nachdenke, und das ist sozusagen der Kernpunkt meines Denkens, dann ist das eben ein Moment. Ja? Also Ethik als ein Moment, dem das Subjekt begegnen kann oder auch nicht, oder den Reflex hervorruft, für den es trainiert ist oder auch nicht. Für Spivak sind ethische Reflexe etwas, auf das wir uns vorbereiten müssen. Und wir bereiten uns darauf vor, indem wir eben auf der einen Seite in dieser Geste der persistenten Kritik bleiben und auf der anderen Seite eben auch dauernd versuchen, diesen Geist auch zu trainieren. Als ich sehr jung war, Langstreckenläuferin. Wenn man Langstreckenläuferin ist, muss man jeden Tag laufen. Man kann nicht dann sagen, ich warte 3 Monate, dann kommt der Wettkampf, dann laufe ich, weil dann bricht man relativ schnell zusammen. Und für Spivak ist eben der Geist und das abstrakte Denken ist eben auch ein Muskel. Ja, sie sagt, ist a muscle. Ist our mind is a muscle und er muss trainiert werden. Und er muss trainiert werden, nicht damit wir auf der nächsten Konferenz oder bei der nächsten Vortrag brillieren und die Beste der Beste ist, sondern weil, wenn der Moment kommt, in dem es gilt, dass die ethischen Reflexe funktionieren, dass sie dann auch funktionieren, weil wir nämlich dann keine Möglichkeit mehr haben, das alles zu analysieren, sondern wir sozusagen spüren, das funktioniert nicht oder das funktioniert. Und ihr könnt das alles gut erkennen, zum Beispiel, dass wenn ihr bestimmte kritische ein bestimmtes kritisches Training durchlaufen habt und andere haben das nicht, dann kommt es immer wieder zu diesen interessanten Konflikten, wo man sagt, wieso macht dieser Mensch das? Das geht nicht. Ja, also man hat sozusagen, man denkt gar nicht drüber nach, das geht nicht. Ja, also man stoppt das. Ob das jetzt um eine bestimmte Sprache geht, um ein bestimmtes Verhalten geht und so. Und man kann dann sehen, dass es bei einigen eben nicht stattgefunden hat. Aber das ist etwas, das praktisch permanent stattfinden muss und sich auch immer weiter erweitern muss. Weswegen das Denken zum Beispiel auch von, was wir jetzt in den letzten Jahren so stark trainiert haben, innerhalb der Gender und auch der Queer Studies, auch etwas ist, was direkt auch verknüpft ist mit einem ethischen Denken. Ja? Die Möglichkeit eben auch Geschlecht außerhalb des A und Bs zu denken. Ja? Also das ist auch zu überlegen, wie ich Menschen wahrnehme, wie ich sie adressiere, wie ich mit ihnen umgehe. Die ganzen Diskussionen um Care. Ja? Also es ist etwas, was wirklich damit zu tun haben, wie wir versuchen auch andere Zukünfte auch zu ermöglichen und die Bedürfen eines Trainings. Ich sage immer den Studierenden, wenn ich Gender- und Queer-Einführungsveranstaltungen mache, also am Ende des Seminars, jetzt geht ihr auf eine Party und dann trinkt ihr ein Gläschen Wein und dann stellt ihr euch zu Leuten, die ihr nicht kennt. Und dann sagt ihr, das mit der Zweigeschlechtigkeit ist nur eine Konstruktion. Und dann geht die Party los. Und wenn ihr es schafft, mindestens eine Person davon zu überzeugen oder mindestens zwei zum Nachdenken zu bringen, dann okay. Wenn nicht und ihr aufgebt, dann müsst ihr das Seminar nochmal machen. Ja? Also das heißt, das ist, also wo man dann auch sieht, okay, da ist jemand völlig untrainiert und jetzt wie schaffe ich das sozusagen, da was in Bewegung zu bringen, ne? Wo man sich das hat, was zu tun mit Flexibilität, mit Fluidität des Denkens, mit diesem Zulassen des Kritischen, ohne dass ich dann hinterfragt werde. Genau. Das heißt, ich komme auch schon zum Schluss, die ökologische Krise ist auch eine ethische Krise. Und wenn wir über planetarische Zukünfte, über planetarische Utopien nachdenken, dann müssen wir auch über die ethische Krise nachdenken, in der wir jetzt gerade stecken. Eine der größten Krisen für mich oder vielleicht die Krise, also der Kern der Krise zu sagen, ist die ethische Krise. Also wenn die Leute sagen, wir haben eine Migrationskrise, wir haben keine Migrationskrise. Wir haben eine Krise dessen, was wir gedacht haben, was Gemeinschaft ist, was immer gebunden ist an Staatsbürgerschaft zum Beispiel, was immer gebunden ist an den Nationalstaat. Ja? Wenn Leute sagen, dass das alles so ein Problem ist, weil jetzt man ja nicht mehr weiß, wie man die Leute adressieren muss, ja, dann ist das nicht das Problem. Das Problem ist nur, dass wir nicht in der Lage, also und wir, sage ich jetzt so, die Mehrheit der Menschen nicht in der Lage dazu zu sein scheint, das eigene Denken und Tun so stark zu hinterfragen, dass es dann eben auch erweitert ist, dass es inklusiver wird, dass es willkommener ist. Und wir haben gerade eben einen sehr starken Pushback zu einer stärkeren Schließung. Und da heißt es eben darum, wie können wir das als eine ethische Krise adressieren und da eben auch den Planeten behandeln und seine Lebenswesen nicht mehr wie Ressourcenspeicher, die man einfach extrahieren kann, und stattdessen in eine Beziehung des Respekts und des Zuhörens einzugehen. Und ich bin ja auch Psychologin und ich kann nur sagen, als Psychologin, das Schwierigste überhaupt tun, ist zuhören. Ja? Also nicht so tun, als würde ich zuhören, sondern zuhören. Also, weil das kann man nicht lenken. Das geht nicht. Als Lehrende wissen wir das. Wenn man ein Seminar gibt und dann denkt man, super, ist alles super gelaufen. Und dann nächste Stunde fragt man ab, dann weiß man, okay, das war nicht so viel, was da übrig geblieben ist. Und das hat was auch damit zu tun, dass wir nicht in der Lage sind, also es ist auch nicht sehr gut trainiert, so lange auch auszuhalten und zuzuhören. Aber zuhören ist mehr als das, nämlich sich wirklich auch darauf einlassen zu können, wenn etwas kommt, was mich auch irritiert. Dafür wird, und das ist eben wieder zurück zu Death of the Discipline, wo dieses planetarische Utopien zum ersten Mal auftaucht, brauchen wir eine ästhetische, literarische und philosophische Bildung, die Komplexität, Empathie und Verantwortung kultiviert und nicht bloßes Problemlösen stattfindet. Dann vielleicht ist es möglich, das zu ermöglichen oder was Spivak bezeichnet halt als einen politischen Akt, den sie bezeichnet als ein Vielleicht. Angesichts der irreduziblen Krümmung des sozialen Raums, der heteronomischen Krümmung der Beziehung zum anderen, muss der politische Akt im Sinne eines Vielleicht agieren. Ja? Und das ist dieses Vielleicht ist es so richtig. Vielleicht könnte man es aber auch so machen. Anstatt so ist es und nicht anders. Das hinter sich lassen von dogmatischen Ideen, um den Raum zu öffnen für das, was Spivak bezeichnet als planetarische Zukunft. Besten Dank.
Vielen, vielen Dank, Maria. Jetzt möchte ich Maria Heidegger zum Kommentar einladen.
Ja, also herzlichen Dank für den wunderschönen Vortrag. Was jetzt passiert, ist eigentlich was Experimentelles. Ich kannte den Vortrag nicht, genauso wenig. Und es ist eigentlich kein Kommentar, Muriel, zum Vortrag, sondern es ist ein Kommentar zu dem, was wir jetzt gerade momentan alles so erleben in der Erinnerungskultur, wenn wir so nennen wollen, an die 500 Jahre Bauernkriege. Und es gibt da einige Anschlussstellen zum Vortrag, wie ich jetzt auch bemerkt habe. Und über das können wir vielleicht dann auch noch in der Diskussion reden. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und was haben wir uns denn überhaupt über, also alle, die in der Schule schon nicht gern Geschichte gehabt haben, können es entweder schnell verschwinden oder es einfach aushalten, dass es noch ein paar Minuten Geschichte gibt. Was haben wir uns denn überhaupt dabei gedacht in der Vorbereitung, so im großen Team der Gender Lectures, warum wir dann überhaupt noch einen Kommentar zu den Bauernkriegen machen? Was haben wir uns dabei gedacht? Ja, irgendwie ist uns dieses Utopische durch den Kopf gegangen. Und deswegen auch die Einladung an dich, Maria, was in diese Richtung und dass wir das irgendwie dann zusammenkoppeln. Ja, und auch mein Dank noch an die Denise, die dich dann auch eingeladen hat. Das wollte ich dann eben auch noch sagen. Und an Muriel, die mit mir durch diese 500 Jahre Bauernkriege aus geschlechtergeschichtlicher Perspektive tappt, sage ich jetzt mal so, und auch das Unbehagen teilt, über das ich jetzt auch sprechen möchte. Es gibt nämlich ganz, ja, es gibt doch einiges Unbehagen an dieser Erinnerung oder an das Erinnern an die Bauernkriege und warum, das ist eben jetzt das Thema des Kommentars, denn die Bauernkriege sind so eine Geschichte, die tendenziell sehr aufgeladen ist, die immer wieder politisch, ideologisch auch beladen, vereinnahmt worden ist. Das ist eine Geschichte, eine Männergeschichte auch, die fast ohne Frauen auskommt, nicht ganz. Und wenn, dann eben mit unsichtbaren Frauen zu tun hat. Und das ist oft sehr pompös und pathetisch inszeniert in pathetischen Bildern. Da kommen auch die Heugabeln dann zu. Und die, also es ist wirklich so eine Story. Also eine politisierte Geschichtsschreibung, die eben auch für Unbehagen sorgt. Und dieses Unbehagen hat mehrere Gründe aus Sicht und der Geschlechtergeschichte. Das Utopische spielt eine wichtige Rolle in den Bauernkriegen. Aber es ist eben immer die Frage, was für Utopien. Ich fühle mich ein bisschen zurückgeworfen, auch in das Jahr 1998. Mein Rigorosum war nämlich Rezeptionsgeschichte antiker Utopien. Also ich habe bei Thomas Morus aufgehört und du hast jetzt bei Thomas Morus begonnen. Ja, die sind ja wirklich unmodern geworden, die Utopien. Und es ist schön, dass du das jetzt eben so mitbekommen hast. In Bezug auf die Bauernkriege ist die Frage, was sind es denn überhaupt für Utopien und für wen? Für wen? Und dieses für wen ist ganz eine wichtige Frage. Lindel Roper hat ein Buch geschrieben, also es gibt mehr, wir kommen immer mit den Büchern daher, das sind jetzt drei solche Schwarten zu den Bauernkriegen. Lindel Roper hat eins geschrieben, das heißt Für die Freiheit. Und Lindel Roper ist eine Historikerin, die diese Utopie der Brüderlichkeit im Rahmen der radikal weitergedachten religiösen Reformation eben jetzt vor den Vorhang holt. Also es ist eine Utopie der Brüderlichkeit in einer religiösen Bewegung, die eigentlich jetzt dann mehr oder weniger ohne Frauen auskommt. Also die Mutter Gottes wird da entsorgt und es ist so die Brüderlichkeit, um die es geht. Es ist eine, es heißt nicht, dass das Frauen nicht auch mitgetragen hätten. Es ist eine Idee, da geht es um Träume und Hoffnungen, die aber auch eben sehr vergessen worden sind in dieser Geschichtsschreibung. Und die Frage ist, wie man das erinnert und wieso. Mein Kommentar lautet ja nicht, irgendwie nicht Utopien, sondern wie wird an den Bauernkrieg erinnert. Was jetzt diese Frauen betrifft, unterbeleuchtet, zugleich eben aber auch spektakulär in der letzten Zeit in einer Universum-Doku. Ich weiß nicht, ob das Universum History Doku, ob die jemand gesehen hat. Im Moment kann man sie noch nachschauen. Dokumentarfilmcharakter. Da, am Anfang im Vorspann gibt es vier Frauen, die aus verschiedenen Regionen der Bauernkriegsregionen stammen. Und die werden ganz, die sind zunächst im Schatten, ganz dunkel, und dann kommen die Schleier weg. Und das ist sehr, also sehr, sehr, sehr pathetisch eigentlich auch erzählt. Im Text, also im Umgang mit den Bauernkriegen 2025 von Seiten der Historikerinnen und Historiker ist schon immer stark zu betonen, wie unsicher oder wie unsere Quellenlage ist. Also sehr selbstkritisches Tun. Die Editionen, die Quelleneditionen, die wir haben, stammen eigentlich so, sind großer Teil ist von einem Nazi zusammengetragen worden. Und wir wissen vieles nicht und wir müssen die Quellen neu lesen oder neue Quellen suchen und so weiter. Und immer diesen selbstkritisches Tun eigentlich. Gell? Aber wenn man das in Zusammenhang mit Bildern oder den Parolen bringt, die ja eben ganz stark sind, Widerstand und Freiheit und so weiter, und das dann auch noch in Szene bringt und Spielfilme und so weiter, dann diese leisen Töne, die wir haben, diese kritischen Töne, die werden dann überhört, und das ist Teil auch des Unbehagens mit diesen ganzen Jubiläumsereignisgeschichten, die genüsslich das Ereignis wiederbeleben. So, jetzt habe ich ein bisschen voraus, ich soll es ja ein bisschen abkürzen. Also das ist so das Gefühl, das wir auch teilen, Muriel und ich, glaube ich, dass die Ereignisgeschichte ein sehr eigenartiges Revival eben auch erlebt. Nicht nur wegen diesen Bauernkriegen, sondern es gibt anscheinend auch so eine Lust drauf, wieder so große Geschichten zu erzählen. Und das ist das, genau das, was wir aus der geschlechtergeschichtlichen Perspektive, aber auch aus der Perspektive der Subaltern Studies oder so eigentlich nicht wollen. Wir wollen das Fragmentierte, wir wollen diese Geschichte an den Rändern ausleuchten, wir wollen dezentrieren, wir wollen, das wollen wir. Wir wollen demokratische Geschichtsbilder, wir wollen zeigen, dass es viele Stimmen gibt. Wir wollen diese anderen Stimmen hören und herausarbeiten. Wenn jetzt aber die Bauernkriege so in Szene gesetzt werden, als wilde Handlung, spannend wie ein Krimi erzählt, ich meine, diese Bücher, die kann man sich aufs Nachtkastel legen und lesen, und das ist spannend, oder? Ich meine, Sie finden es vielleicht nicht, aber ich finde schon, es ist schon spannend. Was aber dann irgendwo nicht so richtig, dass das eigentlich ein Riesentrauma war, dass 70.000 bis 100.000 Menschen oder so, schätzt man, gestorben sind innerhalb von 2 Monaten im Jahr 1525. Das sind, was das gemacht hat, was das, welche Utopien, welche Träume und Hoffnungen da auch zerstört worden sind oder welche vielleicht weitergelebt oder anders oder ganz, ganz umgekrempelt worden sind. Das sind eben diese Geschichten, die man so schwer aus dieser Art von Geschichtserzählung dann eben noch heraushört. Das sind Narrative, die nichts mit dem zu tun haben, was wir als Geschlechterhistorikerinnen als Spurensuchen auch verstehen oder ein Spurensuchen in den Archiven. Wir kommen ja stark auch von, sehr stark beeinflusst auch von diesen Mikrogeschichten oder dieses Experimentelle, die Lebenswelten erforschen wollen. So, das ist so das Ding. So, zum Erinnern, das Ereignis 500 Jahre Bauernkriege ist schon so ziemlich, ziemlich lang. Also wir erinnern uns jetzt nicht wirklich an die Bauernkriege. Das ist außerhalb unseres Erinnerungsvermögens und es geht mehr darum, wie man eben dieses Ereignis, wenn man will, erzählt. Oder es eben nicht als Ereignis erzählt oder als Erinnerungsort erzählt, der vielleicht erkaltet ist oder, wie es in dem Buch passiert, als Medienereignis, eigentlich als Medienereignis, das Erinnern an das Medienereignis. Gerd Schwerhoff, das ist in dem Buch, findet es ganz, ganz wichtig, emotionale Distanz zu haben zum Ereignis. Denn nur aus der emotionalen Distanz hätte man denn die Chance, eben die Vielfalt und Widersprüchlichkeit zu würdigen. Ich bin mir jetzt da nicht so sicher. Und das ist schon wieder ein Punkt, der zum Unterstreichen ist, ohne eben für gegenwartspolitische Zwecke dieses Ereignis zu instrumentalisieren, Stichwort Freiheit, das ja doch sehr von rechts jetzt eben auch gebraucht wird. Also es geht um einen bewussten Umgang mit fragmentierten, lückenhaften Geschichten im Plural, um eine Inklusion von weiblichen oder zumindest auch nicht männlichen Erfahrungen. So, und jetzt darf ich kurz Muriel zitieren. Muriel, du hast Geburtstag, aber darf ich dich heute zitieren? Also im Abschlusskommentar von einer Tagung, die wir plus minus 1525 nannten, und zu diesem plus minus komme ich nochmal. Plus minus hat die Muriel eben dann gesagt, wir Geschlechterhistorikerinnen haben eine grundlegende Kompetenz in Bezug auf Fragen der narrativen Darstellungen, die selbstreflexiv, kritisch, wir haben das jetzt auch gehört, immer wieder diskutiert wird. Es geht schon sehr stark um die Zweifel bei uns. Also wir schulen uns immer wieder in dieser Selbstkritik und das ist auch Teil unseres Selbstverständnisses von historischer Geschlechterforschung. Und das müssen wir, auf das müssen wir aufpassen, dass das auch tun. Es ist, ich habe jetzt auch gelernt, es ist unser ethisches Tun dann in der Hinsicht. Plus minus 1525 deswegen, weil wir auch in kritischer Distanz zu dieser erwähnten Ereignisgeschichte gegangen sind. Und eine Ereignisgeschichte ist eine Geschichte, die ein Datum hat. So, das ist die Kurzzusammenfassung von einer Ereignisgeschichte. Und im Unterschied und in geschlechtergeschichtlicher Intervention dazu wollten wir Raum und Zeit auch etwas anders denken. Als verflochtene Räume eben, als weiter ausgreifende Prozesse im Sinne eben auch einer regional gedachten Geschichte, nicht im Sinne einer Landesgeschichte oder gar Nationsgeschichte. Bauern und Bäuerinnen, über die wir nachdenken, haben nicht abgeschottet gelebt. Es braucht ein Mitdenken auch von größeren Räumen, von frühneuzeitlichen Märkten, Verkehrswegen, wirtschaftlichen Entwicklungen. Jetzt wird es wirtschaftshistorisch gehen, die Leute. Von Haushalten, von Frauen in Haushalten, von Handlungsspielräumen in Haushalten, Familienverbänden, Kleinkreditwesen. Also ihr könnt jetzt dann weiterreden und weiterreden. Das ist das, wo man jetzt nicht das Label 1525, 500 Jahre Bauernkriege draufkleben, aber das ist der Kontext. Wir kontextualisieren eben das in die Richtung. Und aus dieser Sicht warum braucht es jetzt das? Warum braucht es diese geschlechtergeschichtliche Auseinandersetzung mit plus minus 1525? Es ist aus unserer Sicht ein reflektierter Umgang auch mit historischer Andersheit, historischer Distanz. Also 500 Jahre sind 500 Jahre, das müssen wir auch würdigen, das ist eine Distanz. Es sind historische Körper, es sind historische Gefühle, es sind historische Utopien. die sind an, das ist was anderes. Religion zum Beispiel ist nicht einfach eine Legitimation von Handeln oder so, wie man das jetzt vielleicht so aus unserer heutigen Sicht sieht, sondern ein Weltverständnis, ein Lebens... Es ist einfach was anderes und mehr, es ist ein Grund, was Grundlegendes. Und ein Bewusstsein darüber, dass es mehr ist als nur ein Narrativ der Geschichte, sondern dass es sich zusammenstellt oder zusammensetzt aus ganz unterschiedlichen Erfahrungen, das ist eben auch das, was wir versuchen, geschlechtergeschichtlich intervenierend mit 1525 anzustellen. Ich glaube, ich muss ins Ende. Also für mich sind einige Dinge offen geblieben und noch zu machen. Ich wünsche mir eine geschlechterhistorische Forschung eben auch zu den Auswirkungen der Niederlage der Bauernkriege mit diesem Trauma. Was ist dann eigentlich danach passiert über die Generationen hinweg? Das ist der Punkt. Wir wissen das eigentlich gar nicht so ganz genau. Was sind die Dinge, die getan worden sind, über die sich, ich soll sagen, über die Träume, über die Hoffnungen. Das ist so, mir ist das nicht so ganz klar. Und ich möchte noch Barbara Duden zitieren, weil es ums Erinnern geht. Erinnern ist machen, dass jemand einer Sache inne wird, sich ins Gedächtnis zurückrufen, aufmerksam machen und mahnen. Und ich glaube, das ist schon eine schöne Anschlussstelle an deinen schönen Vortrag, für den ich mich sehr, sehr herzlich bedanke. Und ich glaube schon, dass es darum geht, ums Träumen, Erträumen von gesellschaftlichen Ordnungen, die radikal neu gedacht werden können. Und das ist auch das, was im Grunde genommen vor 500 Jahren, aber das muss man wieder kontextualisieren, und zwar schon vielleicht ein bisschen anders, wie wir, also Geschlechterhistorikerinnen machen das vielleicht auch ein bisschen anders, weil wir wollen dann immer das in den Quellen dann eben auch noch finden und suchen und gegen den Strich lesen, diese Quellen. Und da lernen wir natürlich auch viel von dir und von der postkolonialen Geschichtsschreibung. Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, ein gemeinsames Anliegen, auch den Pathos beschreibbar und besprechbar zu machen. Um nochmal Muriel zu zitieren, du hast es mit dem Pathos so schön gesagt einmal. So, herzlichen Dank und ich freue mich auf die Diskussionen.
Maria, möchtest du darauf antworten?
Ich glaube, es gibt schon sehr viele Punkte. Also eins, was ich sehr wichtig finde und was ja auch die postkoloniale Theorie immer wieder betont, ist, dass wir sozusagen nicht politisch agieren können im Hier und Jetzt, ohne uns die Vergangenheit zu vergegenwärtigen. Und dann natürlich auch kritisch in diese Archive einging, weil die Archive natürlich auch in einer bestimmten Art und Weise sortiert und geordnet sind und auch wo eben, wenn man sich das postkolonial anguckt, sehr, sehr viel fehlt. So, ja. Und das machen wir mit dieser Lücke, mit dieser gehenden Leere in diesen Archiven, wenn wir diese Geschichten erzählen wollen. Und ich finde, manchmal muss man diese kleinen Stimmen nachgehen. Man hat ja immer gesagt, also diesen leisen kleinen Stimmen nachgehen. Aber ich finde auch zum Beispiel von einer theoretischen Seite her, habe ich vor allen Dingen in den letzten Jahren, vielleicht weil ich älter werde, gedacht, wir müssen auch Geschichten erzählen. Und zwar auch große Geschichte erzählen und so auch Entwürfe machen, so um auch was auch zu eröffnen, sozusagen auch Welten zu eröffnen, wie das auch aussehen könnte. Und da müsste man vielleicht auch mal ein bisschen überlegen, wie hat es da eigentlich ausgesehen? Und ich finde, dass das Spinnen da auch erlaubt sein soll.
Ja, und dieses vielleicht gehört aber dazu noch.
Genau.
Also die Betonung des vielleicht. Und auch den bewussten Einsatz des Konjunktivs, der halt in der leichten Sprache nicht mehr so gut funktioniert. Aber vielleicht kann man ja sagen und soll man auch sagen. Und das vielleicht war auch am Ende deines Vortrags ja auch ein wichtiges Plädoyer dafür. Also große Geschichten erzählen mit einem vielleicht.
Vielleicht war es so.
Vielleicht.
Vielleicht war es so.
Oder auch nicht.
Genau. Okay. Ich danke euch beiden für eure wunderbaren Vorträge und Ideen und auch mentalen Troubles, die ihr gesetzt habt. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei den Hörerinnen von Radio Freirad. Dankeschön.
Innsbrucker Gender Lectures sind eine Veranstaltungsreihe des CGI, Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung, an der Universität Innsbruck. Die Lectures ermöglichen es, sich über theoretische Grundlagen der Geschlechterforschung auszutauschen, sowie brisante Themen in den Blick zu nehmen und diese unter geschlechterkritischer Perspektive zu diskutieren. Die ausgestrahlten Vorträge können in der Radiothek der Freien Radios Österreich nachgehört werden. Unter freie-radios.online.